SWR 2 Wissen.
Die Südseeinsel Vanua-Levu ist etwa doppelt so groß wie das Saarland. Mit ihrer dichten tropischen Vegetation und ihrer geringen Besiedlungsdichte wirkt sie wie ein Paradies. Wohin man sich wendet, üppige Palmenhaine. Und vor der Küste der in der Sonne glitzernde Pazifik, auf dem bunt lackierte Fischerboote dümpeln. Auf den ersten Blick sieht man es Fidschis zweitgrößter Insel nicht an, dass ihr der Klimawandel schwer zu schaffen macht. Doch an der Südküste, wo früher das Dorf Vunidogoloa lag, lohnt ein zweiter Blick. Sailosi Ramato steht auf einem Betonfundament, das von Pazifikwellen umspült wird. Mehr blieb nicht von seinem Badezimmer.
And this is the old site of Vunidogoloa village. Very nice village and we have big trees and we go in shade through them.
Es war ein sehr schönes Dorf mit großen Bäumen. Als der Klimawandel kam, wurden uns der steigende Meeresspiegel und die höheren Flutpegel zum Verhängnis. Deshalb mussten wir von hier wegziehen.
Außer dem Fundament blieb von Ramatus Haus nichts übrig. Von einem anderen Gebäude lugt nur noch das Wellblechdach aus dem Boden hervor. Dieses Dach und eine Handvoll leerstehender, heruntergekommener Holzhäuschen erinnern daran, dass hier einst ein Dorf stand.
Fidschi ringt mit dem Klimawandel. Eine Sendung von Tini von Poser.
Fidschi übernimmt die Präsidentschaft der diesjährigen UN-Klimakonferenz. Der entlegene Inselstaat kann so eine internationale Großveranstaltung aber nicht ausrichten. Deshalb findet sie in Bonn, dem Sitz des UN-Klimasekretariats, statt. Mit Fidschis Führungsrolle wird dennoch die Aufmerksamkeit der Welt auf eine der brisantesten Krisenregionen des Klimawandels gelenkt, auf Ozeanien. Von seinen 7500 Inseln ist etwa ein Drittel bewohnt. Der steigende Meeresspiegel und verheerende Wirbelstürme werden den insgesamt 17 Millionen Insulanern zum Verhängnis. In Fidschi frisst sich das Meer so dramatisch in die Küsten, dass ganze Dörfer ins Landesinnere umgesiedelt werden müssen. Internationale Organisationen und Klimaexperten fordern von der Staatengemeinschaft, endlich zu handeln. Finanzielle Mittel für die Anpassung an den Klimawandel bereitzustellen, für klimabedingte Schäden und Verluste aufzukommen, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Der 57-jährige Sailosi Ramato ist der Dorfvorsteher von Vunidogoloa. Er ist schlank, hat kurzgeschorene schwarze Haare und ein freundliches Gesicht, das sanfte Autorität ausstrahlt.
Früher hatten wir saisonale Springfluten, die nur zu bestimmten Zeiten auftraten. Doch mit dem Klimawandel wurden die Fluten unberechenbar. Sie drangen jeden Tag ins Dorf ein und manchmal stand uns das Wasser bis zu den Knien.
Gelassenen Schrittes mit nachdenklichem Gesicht schreitet Ramato über den nassen Sand. Manchmal kommt er zurück in das alte, ausgestorbene Dorf, hängt wehmütig Erinnerungen nach, gedenkt der Toten, die hier begraben liegen. Der schmale Küstenstreifen gleicht einem Schlachtfeld. Umgestürzte Bäume, Wedel verdorrter Kokospalmen liegen über den Strand verstreut. Bis rund 10 Meter vor dem Strandsaum ragen Baumstämme aus der Brandung. Vor dem Meeresspiegelanstieg standen sie trocken und sicher an Land. In den nächsten Jahren müssen allein in Fidschi weitere 100 Dörfer umgesiedelt werden, schätzt Wulf Killmann von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ. Die meisten der rund 1 Million Fidschianer leben nämlich direkt an der Küste. Der Meeresspiegelanstieg hat 3 Ursachen, die alle mit der globalen Erwärmung zusammenhängen. Das Abschmelzen der Polkappen, das Schwinden der Gebirgsgletscher und, wenn Meerwasser wärmer wird, dehnt es sich aus und steigt alleine deshalb schon auf höhere Pegel. Doch nicht überall auf der Welt steigt der Meeresspiegel gleichmäßig an, erklärt Wulf Killmann, der mit dem Thema Klimaanpassung im Südpazifik betraut ist.
Der Meeresspiegelanstieg ist nicht gleichmäßig, im Schnitt 6 mm pro Jahr. Aber im Westen, im sogenannten West Pacific Warm Pool hier, Melanesien, also Papua-Neuguinea, Palau, Salomonen, da kann es bis zu 1 cm sein. Und hier, wenn Sie weiter nach Osten gehen, wo das Meer auch tiefer und kühler ist, 4 mm, 5 mm.
Ein Meeresspiegelanstieg von durchschnittlich 6 mm im Jahr klingt nach nicht viel. Doch Forscher gehen davon aus, dass der Meeresspiegel in den nächsten 100 Jahren etwa 1 Meter ansteigen wird. Dann sähe die Welt schon anders aus. Teile New Yorks, San Franciscos, Shanghais, Mumbais, Rio de Janeiros, Dubais zum Beispiel würden unter Wasser stehen. Im Pazifik sind prinzipiell alle Inseln gefährdet, aber in unterschiedlicher Weise, sagt Antoine de Ramon Njöt. Er ist Klimaexperte der Südpazifik-Universität in Fidschis Hauptstadt Suva.
Je nachdem, ob sich Inseln hoch über das Meer erheben oder ob es flache Atolle sind, ist ihre Bedrohung unterschiedlich. Für Atolle liegen die Gefahren vor allem bei Überflutung und Versalzung. Für bergige Inselstaaten wie Fidschi sind vor allem Küstenerosion, Zyklone und heftige Regenfälle gefährlich.
Der aufgeheizte Pazifik sei, ähnlich wie die Karibik, eine Quelle für extrem zerstörerische Zyklone, die in den letzten Jahren häufiger auftreten.
Normalerweise entstehen Zyklone nahe des Äquators und folgen dann einer Spur warmen Wassers, aus dem sie sich speisen. Ihre Energie entsteht aus dem Wärmeunterschied zwischen Luft und Meer. Die Atmosphäre reagiert also auf die Bedingungen im Ozean.
Zyklon ist das, was woanders Taifun oder Hurricane heißt. Bei uns heißt es Wirbelsturm. In der Vergangenheit hatte man so alle 10 Jahre einen extremen Zyklon. Ne? Extrem heißt Kategorie 4, 5. Hier haben wir in den letzten 4 Jahren 3 gehabt. Eine Häufung. Ne? Erst der Zyklon Evan. 2013, 2014, der Samoa verwüstet hat, Kategorie 4, dann Pam, 2015, Vanuatu und dann Winston, letztes Jahr Kategorie 5, Fidschi. Also das sind so wesentliche Auswirkungen des Klimawandels und die haben natürlich dann Auswirkungen auf Wassersicherheit, auf Nahrungsmittelsicherheit.
Zyklon Winston, der im Februar 2016 auf den Fidschi-Inseln wütete, war die verheerendste Sturmkatastrophe in der Geschichte des Landes. 44 Menschen verloren ihr Leben. Mehr als 40.000 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. Nukubalavu, das ebenfalls an der Küste Vanua-Levus liegt, war eines der am stärksten betroffenen Dörfer. Die 54-jährige Luciana Rathani lebt hier.
And the same time the waves come, the rain come and flood and wind. It hits one time.
Alles kam zur gleichen Zeit. Verheerende Wellen, Starkregen, Überflutung und der enorme Wind. Steine wurden aufgewirbelt und trafen vor meinen Augen 3 Vögel, die tot zu Boden fielen. Ich danke Gott, dass niemand von uns sein Leben verlor und dass auch ich überlebt habe. Das ganze Dorf war überflutet. Die Brandung hat alles überspült. Ich habe eine derartige Katastrophe noch nie erlebt.
Neben Wirbelstürmen und dem Anstieg des Meeresspiegels machen den Fidschianern noch andere Auswirkungen des Klimawandels zu schaffen. Extreme Regenfälle oder extreme Hitze, Verschiebung der Anbauzyklen in der Landwirtschaft und das Korallensterben.
Die Korallenbleiche wird vor allem durch die höheren Temperaturen des Meerwassers verursacht. Die Auflösung der Korallen dagegen durch die Versauerung der Ozeane, die mit dem Klimawandel zusammenhängt. Dadurch verlieren viele Fische ihre Nahrungsquelle. Ihre Physiologie und ihr Nervensystem verändern sich.
Diese Entwicklung sei dramatisch, sagt Klimaexperte Antoine de Ramon Njöt. Denn Fisch sei die wichtigste Nahrungsquelle der Fidschianer. Die globale Klimaerwärmung wirkt sich im gesamten riesigen Südpazifik ähnlich aus. Allerdings sind die meisten Fidschi-Inseln vulkanischen Ursprungs und bis zu 1300 Meter hoch. Ihre Bewohner haben zumindest die Option, weiter die Berge hinaufzuziehen, um sich vor dem steigenden Meeresspiegel zu retten. Sabine Minninger ist Referentin für internationale Klimapolitik bei Brot für die Welt.
Andere Staaten wie Tuvalu sind da noch schlimmer dran, denn die haben nichts zum nach oben ziehen. Der Inselstaat liegt komplett nur 1,50 Meter über Meeresspiegel im Durchschnitt. Das heißt, die müssen ganz von Tuvalu wegziehen. Der Inselstaat mit seinen Atollen wird irgendwann nicht mehr bewohnbar sein.
Kiribati und die Marshallinseln erleben ein ähnliches Schicksal wie Tuvalu. Bevor diese von Korallen aufgebauten flachen Atolle physisch untergehen, werden sie durch Überflutungen zunehmend erodieren und ihre Grundwasservorräte werden versalzen. Schon längst sind Landwirtschaft und Trinkwasserversorgung dort stark eingeschränkt.
Most of our food we import them.
Kiribati müsse die meisten Nahrungsmittel importieren, sagt Mary Mata, die den Inselstaat in der fidschianischen Hauptstadt Suva vertritt.
Like myself, we are like I see a lot of changes in the land.
Ich selbst habe erlebt, wie sehr sich das Land verändert hat, wie zum Beispiel an den Orten, an denen ich aufgewachsen bin. Ich sehe, wie sehr sich der Pazifik in das Land frisst, wie sehr er das Land abgetragen hat. Im Gegensatz zu früher ist es jetzt sehr schwierig, süßes Grundwasser zu finden. Ich erinnere mich an das Stück Land meiner Kindheit, wie ich hinter unserem Haus spielte. Damals standen überall Kokospalmen. Jetzt nicht mehr. Als ich vor 2 Jahren dorthin zurückkehrte, ich bin jetzt 33 Jahre alt, war da nur noch das Haus und direkt davor das Meer. Ich will das nicht sehen. Oh mein Gott, das ist so traurig.
Die Vorgängerregierung Kiribati hat 2014 bereits Ackerland in Fidschi aufgekauft. Auch in Zukunft wird Kiribati so Landwirtschaft betreiben und für Nahrungssicherheit sorgen können. Aber das ehemalige Staatsoberhaupt Anote Tong, ein Vordenker in Sachen Klimawandel, ging noch weiter. Er wollte höher gelegenes Land erwerben, auf das langfristig zumindest ein Teil seiner Landsleute umsiedeln kann. Die rund 24 Quadratkilometer auf Fidschi, die Kiribati der anglikanischen Kirche abkaufte, liegen im Landesinneren auf der Südhälfte von Vanua-Levu. Dort erstreckt sich allerdings auch die Gemarkung des fidschianischen Dorfes Naviavia. Kiribati überschrieb den Dorfbewohnern 3 Quadratkilometer und sicherte so zu, dass die Fidschianer in ihrem Dorf bleiben können. Trotzdem erfüllt die Vorstellung, dass viele der mehr als 100.000 Bewohner Kiribati hierher umgesiedelt werden, Bewohner Naviavias mit Unruhe. Die 69-jährige Steri Wakalelele sitzt in gelbem T-Shirt und blau geblümten langen Rock auf dem Boden ihrer Holzhütte und flicht einen Teppich aus getrockneten Palmblättern.
Man weiß ja nicht, was die Menschen aus Kiribati hier wollen oder warum sie diesen Ort ausgesucht haben, ob sie hier heiraten, sich etwas aufbauen wollen. Steckt eine gute Absicht dahinter oder persönliche Bereicherung, die die Dorfgemeinschaft beeinträchtigen könnte? Wir werden Gott auch weiterhin treu sein und hoffen, dass er sie lenken wird in der Entscheidung, die sie getroffen haben.
Dass die Kiribati ihre 32 Atolle eines Tages verlassen müssen, weil sie aufgrund des steigenden Meeresspiegels unbewohnbar werden, das wissen Steri Wakalelele und ihr Mann Cheke Kelo nicht. 2 unbewohnte Atolle sind bereits untergegangen. Für die anderen Atolle sieht die Zukunft düster aus. Kiribatis Hauptstadt South Tarawa ist mit rund 34.000 Einwohnern bereits überbevölkert. Ob die aktuelle Regierung Kiribati den Kurs von Anote Tong fortsetzen wird, bedrohte Bewohner nach Fidschi oder Neuseeland umzusiedeln, ist unklar. Die Vertreterin Kiribati auf Fidschi, Mary Mata, darf oder will sich nicht zu den Plänen äußern. Sie sagt nur,
ich denke, wir leben unser Leben noch wie jeder andere. Aber wenn das Schlimmste eintritt, dann müssen wir halt umziehen. Ich hoffe, dass unsere jetzige Regierung auch darauf vorbereitet ist.
In den Inselstaaten des Pazifik wird über alle möglichen Maßnahmen nachgedacht, sich an den Klimawandel anzupassen. Der Wechsel zu salztoleranten Feldfrüchten zum Beispiel. Der Bau zyklonfester Häuser. Doch was kann man tun, wenn der Meeresspiegel steigt, Land erodiert und verschwindet oder ständiger Überflutung ausgesetzt ist? Zum Schutz der Küste eignen sich am besten Mangroven, sagt Antoine de Ramon-Jeut. Die seien aber leider in den letzten Jahrzehnten achtlos abgeholzt worden. Für Feuerholz. Chinesische Investoren haben in Fidschi ganze Landstriche mit Mangroven aufgekauft, weil sich aus den salzresistenten, strauchartigen Pflanzen viel Geld machen lässt. Noch immer nimmt die Abholzung ihren Lauf, was den Schutz der Küsten umso mehr gefährdet. Auch Wulf Killmann von der GIZ ist überzeugt.
Also gegen die Küstenerosion, das Beste ist, dass sie die Mangroven rehabilitieren. Da, wo eben Mangroven wachsen und wo es auch früher schon Mangroven gab. Ne? Und darin arbeiten wir auch. Die Mangroven haben eine vielfältige Funktion. Sie schützen die Küste, sind sozusagen Windfang und auch ein Wellenfang. Und sie sind auch die Kinderstube für marine Organismen, für Muscheln und Krebse und Fische. Und dann sind sie natürlich eine Kohlenstoffsenke.
Doch erstens fehle es Fidschi, wie vielen anderen Entwicklungsländern, an Geld, um sich an den Klimawandel anpassen zu können. Zweitens sei es im Südpazifik für viele flachere Atollstaaten und tiefgelegene Küstendörfer bereits zu spät. Dort hat schon längst ein neues Kapitel begonnen. Die vom Klimawandel erzwungene Migration, die Umsiedlungen. Dieses Kapitel hat genauso schleichend begonnen wie der Klimawandel selbst. Sophia Wirsching ist Migrationsexpertin von Brot für die Welt.
Wenn man auf den Jahresdurchschnitt schaut, ist es so, dass jedes Jahr, glaube ich, 25,3 Millionen Menschen aufgrund von extremen Umweltereignissen ihre Heimat verlieren. Letztes Jahr 26 Millionen. Das gibt das International Displacement Monitoring Center. Die geben da immer sehr präzise Daten raus. Also ist es gar kein Zukunftsszenario mehr, sondern schon heute Fakt.
Das ist ein Thema, was sich immer weiter und stärker entwickelt und was eins der Themen für die Länder, gerade für die Länder mit größerer Landmasse in der Region, in der Zukunft werden wird. Und das ist natürlich dann auch ein Thema für Projekte des Green Climate Fund und des Adaptation Fund und so weiter.
Der Adaption Fund wurde bereits durch das Kyoto-Protokoll 1997 ins Leben gerufen. Der Green Climate Fund während der Klimakonferenz 2010 in Cancun. Beide Fonds sollen Gelder bereitstellen für die Reduzierung von Treibhausgasen und für die Anpassung von Entwicklungsländern an den Klimawandel. Bis 2020 sollen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr in solche Projekte fließen, wobei dem grünen Klimafonds eine Schlüsselrolle bei Finanztransfers von Industrie in Entwicklungsländer zukommen soll. Doch bisher sei nicht klar, woher diese enormen Summen kommen sollen, bemängelt Klimaexpertin Sabine Minninger. Erschwerend komme hinzu, dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, aus der internationalen Klimaschutzfinanzierung komplett auszusteigen.
Dass die USA aus der Umsetzung von Paris aussteigt, ist weniger tragisch. Denn wir sehen die Signale, die aus der USA, aus der Bevölkerung, aus der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft kommen. Die machen weiter an der Energiewende in ihrem Land und lassen sich auch durch einen verrückten Trump nicht aufhalten. Die richtige Katastrophe kommt wirklich daher, dass die USA einer der größten Geber war für Klimafinanzierung, was sie auch sein müssen, aufgrund ihrer Wirtschaftskraft und den Anteil an den globalen Emissionen, und jetzt eben auf Null gegangen sind. Das kann keiner kompensieren.
Offensichtlich werden auch viele Industrieländer ihre selbst gesteckten Ziele, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, nicht einhalten. Deutschland ist da keine Ausnahme. Doch Fidschi hat, wie viele andere vom Klimawandel bedrohte Entwicklungsländer, keine Zeit mehr zu verlieren. Theresa Powell koordiniert Projekte der Klimaanpassung für die fidschianische Regierung.
But how soon is that? How soon is that help will come?
Wie rasch wird gehandelt? Wie schnell wird diese Hilfe kommen? Ich werde zwar darauf hoffen, dass diese Finanzierung kommt, aber sollen wir währenddessen unsere gefährdeten Dorfgemeinschaften umsiedeln oder einfach warten, bis wir ertrinken? Wir können nicht warten, bis diese Gelder fließen.
Die Industrieländer ignorierten bisher, dass der Klimawandel an vielen Orten der Welt längst eine ebenso greifbare wie bedrohliche Realität geworden ist, sagt der fidschianische Klimaexperte Antoine de Ramon Njöt.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind hier viel sichtbarer, denn wir leben auf Inseln. Wir haben mit dem steigenden Meeresspiegel zu tun, mit Zyklonen und anderen Gefahren. In Europa dagegen kann der Klimawandel teilweise sogar von Vorteil sein, denn es wird wärmer an einigen Orten und deshalb können Feldfrüchte angebaut werden, die dort vorher nicht gewachsen sind. Zwar beginnen auch die Menschen der nördlichen Hemisphäre den Klimawandel zu spüren, denn auch dort treten Superstürme auf, wie etwa in den USA. Doch die meisten Menschen in Deutschland oder Frankreich erleben den Klimawandel nicht wirklich. Er berührt nicht ihr tägliches Leben, jedenfalls nicht direkt. Sie haben immer noch ihr Essen auf dem Teller.
Dass die Hilfsbereitschaft der weltweiten Staatengemeinschaft gering sei, habe auch mit den vielen gegenwärtigen Krisen zu tun, meint Sophia Wirsching.
Also wir haben diverse Hungersnöte in Afrika und ich glaube 9 intensive Konflikte mit extremen Todeszahlen und auch sehr vielen Verwicklungen von Staaten, die eigentlich, ja, so Drittstaatenkonflikte sozusagen oder Stellvertreterkriege. Und es ist jetzt nicht so, dass diese Krisen das System nicht schon genug belasten würden. Und allein dafür kriegst du ja nicht genug Geld zusammen. Und die Bereitschaft, jetzt auch noch präventiv zu denken, was wäre, wenn, an anderer Stelle und dafür Ressourcen zu mobilisieren, ist halt äußerst gering. Und das ist tatsächlich tragisch.
Dabei geht es um viel mehr als Menschen, die umgesiedelt werden müssen, genug Geld zur Verfügung zu stellen. Psychologische und soziokulturelle Aspekte erschweren die Lage zusätzlich. Und auf den pazifischen Inseln ist die Verwurzelung mit dem Boden besonders stark. Netani Rika ist Sprecher des pazifischen Kirchenrates.
So the land gives us life. We feel that we are planted in this land.
Land gibt uns Leben. Wir fühlen, dass wir in dieses Land gepflanzt worden sind. Es ist Teil von uns und wir sind Teil von ihm. Mein Land ist dort, wo ich herkomme und meine Vorfahren herkamen. Dort fühlen wir uns sicher. Es ist nicht einfach zu erklären, aber wir können sagen, Land hat einen spirituellen Wert für die Menschen im Pazifik.
Viele Insulaner sind überzeugt, dass der Klimawandel eine Strafe Gottes sei. Oder dass Gott, wie in der Geschichte Noahs, versprochen habe, dass es keine Sintflut mehr geben wird. Bedeutet das nun, am vom Untergang bedrohten Ort auszuharren und sich dem Schicksal auszuliefern? Oder aktiv zu werden und umzusiedeln? Hier sei viel Fingerspitzengefühl gefragt, sagt Sabine Minninger von Brot für die Welt. Gleichzeitig müsse klar sein, was Umgesiedelte am neuen Ort gewinnen und was sie verlieren. Minninger hat die Umsiedlung Wunidogoloas begleitet.
Und man muss natürlich auch vermeiden, dass die Menschen so frustriert sind, dass sich das in Alkoholismus oder häuslicher Gewalt dann niederschlägt. Von daher ist dieser Beratungsprozess ein sehr, sehr wichtiger. Und in Wunidogoloa konnte man halt sehr gut ablesen, dass das sehr gut gelungen ist.
Einige Kilometer weiter im Landesinneren und nun einige Dutzend Höhenmeter über dem Meer steht nun das neue Wunidogoloa. Seine identischen, mintgrün gestrichenen Holzhäuschen ziehen sich einen Hang hinauf. Kokoshaine, Gemüsegärten, Ananasfelder umgeben das neue Dorf.
Vorher, als wir noch im alten Dorf lebten, sind wir schon hierher gekommen, um Wurzelgemüse zu ernten und so für unser tägliches Brot zu sorgen. Wir betrieben hier also schon Landwirtschaft.
Der Ackerboden um das alte Dorf war schließlich so versalzen und versandet, dass dort nichts mehr wuchs, erklärt Wunidogoloas Dorfoberhaupt Sailosi Ramatu. Dafür müssten sie jetzt auf den täglich frisch gefangenen Fisch verzichten, wendet die Dorfbewohnerin Sera Naindrua ein, eine zierliche 70-Jährige mit grün gemustertem Kleid und zahnlosem Mund. Wind pfeift über die Hügel. Keiner der Menschen im Südpazifik will umziehen, wenn es nicht unbedingt sein muss. In Tuvalu zum Beispiel, sagt Klimareferentin Sabine Minninger, wollen die Bewohner lieber mit ihrer Insel untergehen, als irgendwo anders als Menschen zweiter Klasse zu leben.
Alle Akteure von Regierung, Zivilgesellschaft, Kirche bis zu Schulkindern, mit denen ich gesprochen habe, die lehnen selbst die Migration in Würde ab. Die bestehen immer noch darauf, dass die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad gehalten werden muss, weil sie ihre Inselatolle nicht verlassen wollen. Und sie gehen auch davon aus, dass es selbst eine Migration in Würde gar nicht geben kann, verbunden mit all den Verlusten, ökonomische wie nicht ökonomische, und im Leid, das damit verbunden ist für die Bevölkerung.
Für die Umsiedlung Vuni Dogoloas mussten die Dorfbewohner selbst und die Regierung Fidschis aufkommen.
Die Dorfbewohner von Vuni Dogoloa waren so unter Not umzuziehen, dass sie es auch in Kauf genommen haben, jetzt erstmal selbst da das Geld aufzubringen. Das haben sie gemacht, indem sie ihre Waldbestände vermietet haben an die Regierung. Und damit haben sie 2/3 der Kosten bestritten, das andere Drittel hat die Regierung übernommen.
Am alten verlassenen Dorf Vuni Dogoloa schaut Salosi Ramatu auf den Pazifik hinaus. Der Himmel ist wolkenverhangen. Am Horizont erheben sich bergige Inseln. Ozean, Berge, Himmel verschmelzen in verschiedenen Blautönen. Das Meer ist eine Naturgewalt mit 2 Gesichtern, Freund und Feind, Nahrungsquelle und Bedrohung. Die Umsiedlung war teuer, sagt der Dorfoberste, aber
wenn wir hier länger geblieben wären, hätten wir am Ende sogar mehr Geld ausgeben müssen. Immer wieder Häuser reparieren, neue Schutzwälle aufbauen. Ich denke, es ist nicht fair, dass wir für die Umsiedlung bezahlen mussten, weil es ja der Klimawandel war, der uns dazu zwang, unsere Heimat zu verlassen. Doch wie kann man über dieses unaussprechbare Ding, diesen Klimawandel, reden? Wir haben keine Chance, mit irgendjemandem zu verhandeln. Das Einzige, was uns übrig blieb, war, unsere Heimat zu verlassen, um nicht zu sterben.